herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Sportwetten-Podcast der Wettbasis. Mein Name ist Alex Trujka. Ich höre mich leider immer noch etwas angeschlagen an von der Stimme, deswegen hoffe ich, dass Christian Bernhards Stimme mich etwas durch diese Folge trägt. Hallo Christian.
Hallo Alex, ja, meine Stimme passt, aber ich finde, du hast eine gute Ausrede. Ich hoffe, du hast dich gut aus den rumänischen emotionalen Momenten tragen lassen können und viel Energie daraus gezogen.
Ja, das hoffe ich tatsächlich auch, aber ich habe auch viel Energie in diesem Stadion gelassen, vor allem mit meiner Stimme, also schon angeschlagen, ne? Leider erkältet seit einiger Zeit. Dann zu einem Spiel und das war ja auch, es ging ja ein bisschen um was und dementsprechend, ich war natürlich im Rumänien-Block. Und deswegen hört sich heute gefühlt meine Stimme noch schlimmer an als vorher. Es hat meiner Stimme nicht so gut getan, aber alles für den sportlichen Erfolg, ne?
So schaut's aus.
So schaut's aus. Also, wir werden sportlich bei der EM, denn die Gruppenphase ist beendet. Alle Achtelfinalisten stehen fest, alle Achtelfinalpaarungen. Ich habe gestern im Stadion, Christian, auch kurz gerechnet. Und irgendwie war es nicht klar, in den 3-4 Apps, die ich so nutze, welchen dritten Mann kriegen könnte, ne? Rumänien als Gruppensieger hat einen Tabellendritten bekommen, aber da gab es verschiedene Konstellationen, deswegen haben wir gestern noch rumgerechnet, aber heute ist es klar, wer wen bekommt. Rumänien trifft auf die Niederlande, dieses Spiel werden wir aber nicht besprechen, Christian, denn wir teilen das Achtelfinale hier in unserem Podcast, das heißt, wir besprechen heute nur 4 Achtelfinals, nämlich die am Samstag und Sonntag ausgespielt werden, hat den folgenden Grund, wir wollen etwas ausführlicher über diese 4 Spiele sprechen, trifft sich ja gut, denn eines davon ist Schweiz-Italien, du bist bekennender, bekannter Italien-Experte, heißt, man kann da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen und die nächsten 4 Achtelfinals, die also am Montag und Dienstag ausgespielt werden, werden wir am Sonntag in aller Ruhe besprechen. Das nur als Vorab-Info, also 4 Spiele sind heute auf unserer Agenda, das ist eben das erste Spiel am Samstag um 18 Uhr, Schweiz-Italien, dann steht am Abend aus deutscher Sicht natürlich das sehr wichtige Spiel Deutschland gegen Dänemark an. Am Sonntag um 18 Uhr geht es mit dem Kracher England gegen Slowakei weiter, auf das sich die ganze Fußballwelt wahrscheinlich freut. Und am Sonntagabend Spanien gegen Underdog und Überraschungs-Achtelfinalist Georgien. Diese 4 Spiele besprechen wir. Wir fangen an mit Schweiz-Italien. Wie ich finde, Christian, es gibt einen Favoriten auf dem Papier, aber ein sehr, sehr unbequemes Spiel für die Italiener, die ja sowieso erst in der Nachspielzeit überhaupt ihr Ticket gelöst haben und jetzt auf die Schweizer treffen.
Ja, also für mich ist es ein komplett ausgeglichenes Spiel. Also für mich ist es ein 50-50-Spiel. Vielleicht ganz interessant, noch ein kleiner Rückblick auf den Abschluss der Gruppenphase. Wie du ja auch schon gesagt hast, es war ja nicht nur die Frage, wer dann wen als Gruppendritten bekommt, sondern aus italienischer Sicht kann man jetzt im Nachhinein auch sagen, das Tor in der 98. von Sakane gegen Kroatien war überlebenswichtig, denn wäre das nicht gefallen, wären sie als Gruppendritter rausgefallen, weil eben gestern die Georgier auch noch gewonnen haben. Also es bestand ja vielleicht auch mal so ein bisschen die Hoffnung, dass die Italiener auch mit 3 Punkten hätten weiterkommen können. Also das Tor war doppelt wichtig, sozusagen, dass sie noch im Turnier sind. Ja, und jetzt, wie gesagt, ich finde, für mich ist es ein komplett ausgeglichenes Spiel. Die Schweizer haben mir die ganze Gruppenphase über schon sehr gut gefallen. Gerade im ersten Spiel, finde ich, da haben sie mich offensiv überrascht. Mir war klar oder ich war fest davon überzeugt, dass sie eine defensiv strukturierte Mannschaft sind. Da hatte ich wenig Zweifel. Aber gerade im Spiel gegen die Ungarn, gerade in den ersten 60 Minuten, hat man viele gute offensive Abläufe gesehen. Und der Abschluss dann eben, das letzte Gruppenspiel gegen Deutschland, hat für mich dann genau die Schweiz gezeigt, wie die Schweiz sein kann, nämlich unfassbar unangenehm für die unter Anführungszeichen großen Namen. Gute Ordnung, physisch präsent, diese Fünferkette, die sicher steht, mit Akanji für mich einen der stärksten Innenverteidiger des ganzen Turniers, der dieser Schweizer Mannschaft dann im Zentrum nochmal mehr Stabilität gibt und nach vorne eben immer wieder Tempo, Ndoye, Vargas, da hat Jakin einige Varianten und eben gute Abläufe. Ebischer ist ja auch so ein spezieller Spieler, der eben auf dem Papier erstmal auf der linken Schiene spielt, im 3-5-2 oder 3-4-2-1, aber ganz oft den Ballbesitz eben in den Halbraum reinzieht. Also nochmal, die Schweiz, gute Struktur, sie wissen, was sie zu tun haben und ich finde, die Schweiz kommt immer dann noch mehr zur Geltung, wenn es eben gegen die unter Anführungszeichen großen Namen geht. Und deswegen für mich absolutes 50-50-Spiel.
Glaube ich tatsächlich auch. Vor allem muss ich zurückdenken an die letzte Europameisterschaft 2020-21. Da gingen die Schweizer auch als Underdog im Achtelfinale gegen Frankreich ins Rennen und haben plötzlich den großen Favoriten eliminiert nach Elfmeterschießen damals. Sie brauchten einen guten Torwart in Jan Sommer, sie brauchten auch ein bisschen Glück. Die Franzosen waren aus der Erinnerung raus und einmal habe ich so ein paar Highlights gesehen. Die dominante Mannschaft haben ihre Chancen nicht reingemacht, haben den Gegner nicht erledigt. Und bei den Schweizern, da siehst du halt, das ist eine abgezockte Mannschaft, die seit vielen, vielen Jahren nicht nur bei vielen europäischen Vereinen spielt, viel Erfahrung haben, sondern wirklich auch als Gemeinschaft, als Mannschaft bei diesen WMs und EMs und es da immer wieder schaffen, ja, in die K.O.-Runde vorzustoßen. Und ja, sie haben gezeigt, wie sie einen großen Gegner, einen klaren Favoriten ärgern können gegen Deutschland. Ich fand das auch so ein bisschen wahrscheinlich den Blueprint, den wir auch jetzt gegen Italien erwarten können. Das Pressing war in den verschiedenen Stationen. Manchmal sind sie vorne gleich bissig drauf, manchmal erst im Mittelfeld. Aber war immer sehr, sehr unbequem für die Deutschen. Hinten haben sie alles wegverteidigt, war richtig, richtig stark als Block. Akanji ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und die Deutschen hatten kaum Ideen, hatten natürlich hier und da eine kleine Chance und fiel den Ball, aber eben nicht so richtig Ideen. Und ich hätte eher Deutschland, wenn ich ehrlich bin, quasi zugetraut mit ihren ja vielen Offensivspielern, mit Wirtz, Musiala und Co. da irgendwie den Abwehrriegel zu knacken. Bei Italien sehe ich noch mehr Probleme, dass sie irgendwie einen möglichen Abwehrriegel der Schweizer knacken können. Denn so sehr haben sie mich spielerisch bisher noch nicht überzeugt, die Italiener.
Nee, klar, es war wahnsinnig eng, dass sie überhaupt weitergekommen sind, haben wir ja schon angesprochen. Und die große, also fangen wir mal mit dem Positiven an. Sie waren zweimal in Rückstand, die Italiener, sowohl gegen Albanien als auch gegen Kroatien. Gegen Albanien haben sie es gedreht, gegen die Kroaten haben sie dann dieses so wichtige Ausgleichstor noch sehr spät erzielt. Also ich finde, sie haben im Turnier schon mal Widerstände überwunden, was finde ich für einen Eintritt in eine K.O.-Phase immer eine ganz gute Sache ist. Aber klar, gerade beim Spielerischen, und das ist ja das große Thema, Spalletti ist ja eigentlich angetreten mit einer klaren Grundidee, nämlich einem dominanten 4-3-3, das wir ja auch noch aus seiner Zeit von Napoli kennen. Und der hat es ja auch, finde ich, man hat es gemerkt, er wollte es im zweiten Spiel gegen die Spanier dann eben auch genauso spielen lassen. Aber dieses zweite Gruppenspiel gegen die Spanier hat dann all diese, sage ich mal, Überlegungen und auch all die Sicherheiten, die die Italiener vielleicht im Kopf hatten, so über den Haufen geworfen. Und dementsprechend ist Spalletti jetzt ja schon im letzten Spiel jetzt gegen die Kroaten eben zur Dreierkette zurück. Die muss man dazu sagen, hat er auch schon einstudiert gehabt im März. Also die Italiener sind halt auch taktisch sehr variabel. Aber für mich jetzt auch extrem spannend. A, wie spielen sie gegen die Schweizer? Also kehrt er doch wieder zur Viererkette zurück, zu etwas mehr versuchter Dominanz oder bleibt das, sage ich mal, beim etwas abwartenden oder etwas sicheren Modus? Das ist schon mal die erste große Frage. Ja, und dann, wie du sagst, haben die Italiener jetzt nicht groß gezaubert, keine Frage, aber ich muss sagen, damit habe ich jetzt A auch nicht wirklich gerechnet und B sind italienische Nationalmannschaften oft, wenn sie diese Hürde Gruppenphase überstehen. Also ich würde sagen, die Italiener sind eine Mannschaft, die im K.O.-Modus sich sehr wohlfühlen und die genau wissen, dass das ein extrem schweres Spiel wird, die aber, glaube ich, schon auch die Möglichkeiten haben, wenn jetzt die Barellas, die Jorginhos, die Pellegrinis, falls sie denn, wer auch immer da spielt, im Zentrum wieder den Ball relativ sicher laufen lassen, so wie sie das gegen phasenweise gegen die Albaner ja gemacht haben, glaube ich schon auch, dass sie die Schweiz vor spielerische Probleme stellen können. Aber eben, ich bleibe dabei, es ist wahnsinnig auf Augenhöhe und nochmal, es gibt halt allein schon bei den Italienern wahnsinnig viele offene Fragen, wie er überhaupt spielen wird, wer er spielen wird. Kommt Chiesa, rückt er wieder in die Startelf oder bleibt er als Joker draußen, wo er mir gegen die Kroaten gut gefallen hat, wenn er gegen etwas müderen Gegner reinkommt und mit seinem Tempo gleich für Probleme sorgt. Wie schaut es mit Zaccagni aus, der jetzt durch dieses überragende Tor logischerweise sich auch ja, eine Option, zu einer Option womöglich von Anfang an geworden ist. Viele Fragen und darf man nicht vergessen, ein ganz wichtiger Spieler fehlt bei den Italienern gesperrt, nämlich Riccardo Calafiori. Also vielleicht die Entdeckung des Turniers bisher. Da fehlt gelb gesperrt, genauso wie Widmer bei den Schweizern. Und das müssen die Italiener dann erstmal auch auffangen.
Ja, absolut. Calafiori ist ein gutes Stichwort. Wirklich, vielleicht die Entdeckung. Also definitiv bei den Italienern im Kader die Entdeckung schlechthin. Da er jetzt auch nicht beim allergrößten Verein gespielt hat, muss man fast schon sagen. Er steht vorm Wechsel oder zumindest spielt bei Bologna. War, glaube ich, auch der Weltöffentlichkeit, zumindest in Europa, auch nicht der größte Begriff. Von daher, ja, hat er sich definitiv auf die Bühne gespielt und ja auch den Assist gegeben zum überhaupt erst Einzug in die K.O.-Runde durch das Tor gegen Kroatien in der Nachspielzeit. Da hat er eher wunderschön ins Mittelfeld galoppiert und rausgelegt als Innenverteidiger. Also allein, ja, großen, großen Anteil, wie ich finde, am Weiterkommen. Und dass er dann nicht dabei ist, ist eine herbe Schwächung für die Italiener. Sollte man wirklich nicht außen vor lassen. Ja, es ist nur der Innenverteidiger, aber man hat ja gesehen, er ist ein bisschen mehr bei dieser EM als nur ein schnöder Innenverteidiger, der hinten Innenverteidiger-Dinge macht. Ja, das ist definitiv eine Schwächung und du hast es auch angesprochen. Man weiß auch nicht genau, wie sie auflaufen. Ne? Wird jetzt Scamacca wieder von Anfang an beginnen oder doch Retegi? Welches System? Da sind ein paar Fragezeichen und wie gesagt, hinter den Leistungen auch ein paar Fragezeichen. Ich fand sie gegen Spanien schwach, gegen Kroatien war es auch ja mehr Glück als, ja, ich will jetzt nicht sagen Verstand, aber so richtig aufgedrängt hat sich dieses Tor nicht. Es lag nicht in der Luft. Von daher habe ich auch einige Fragezeichen, ob es für Italien reichen würde, zumindest nach 90 Minuten. Denn ich habe schon die Parallelen zu Schweiz-Frankreich vor ein paar Jahren gezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz, ganz ähnlich wird. Dass also wieder ein bisschen länger dauert, sprich, dass es in die Verlängerung geht, weil Italien und Schweiz sich neutralisieren. Bei den Italienern hast du nicht dieses Selbstbewusstsein. Die Schweizer haben durchaus eins, aber spielen eher, glaube ich, ein bisschen zurückhaltend und abwartend. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass es nach 90 Minuten unentschieden steht, Christian. Und die Quoten zeigen auch auf, ich bin nicht der Einzige mit diesem Gefühl. 2,95er Quoten, also dass die Quoten aufs Remis sind unter die 3 gefallen, zeigt schon auf, viele erwarten dieses 50-50-Spiel, das du schon ja, auch so deklariert hast.
Ja, geht mir genau ähnlich. Wir haben ja Alex auch die letzten Tage ja dann schon auch im Privaten drüber gesprochen und ich habe sie auch gleich gesagt, sobald feststand, Schweiz-Italien, gleich gesagt, habe starke Verlängerungsvibrations, also kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, aus all den Gründen, die wir jetzt angesprochen haben, nicht zu vergessen, du hast die Schweizer bei der letzten EM angesprochen, eben mit Verlängerung und dann die Franzosen rausgeworfen. Zur Erinnerung, die Italiener haben bei der vergangenen EM, als sie den Titel geholt haben, sind im Achtelfinale gegen die Österreich über die Verlängerung, sind gegen die Spanier über die Verlängerung und sind auch im Finale gegen die Engländer über die Verlängerung. Also die Italiener sind in dem K.O.-Modus auch sehr oft in dem Bereich, sage ich mal. Und deshalb werfe ich noch eine zweite Sache rein, die vielleicht spannend sein könnte. Wenn es Richtung Verlängerung geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht auch gar nicht mehr so gering, dass wir auch nach 120 Minuten nicht Schluss haben, sondern dass wir ins Elfmeterschießen kommen. Und für das Elfmeterschießen gäbe es eine Quote von 4,8. Also für etwas Mutige vielleicht auch etwas Interessantes.
Und du hast es angesprochen, dreimal Verlängerung bei den letzten Euro, bei den Italienern dreimal haben sie sich durchgesetzt, zweimal auch im Elfmeterschießen. Also wenn es dazu kommt, dass es länger dauert, setze ich tatsächlich wieder auf die Italiener. Ich glaube, irgendwie, sie könnten das gewisse Etwas haben, aber die Schweizer werden es ihnen ganz, ganz, ganz schwer machen. Die Quoten übrigens auch 3,40 auf die Schweiz im Dreiweg und 2,40 auf die Italiener, nur um es mal angesprochen zu haben. Also man kann auch im Dreiweg schon wunderschöne Quoten möglicherweise auf Italien vorfinden. Alleine wir beide glauben, es wird länger dauern und richtig eng und richtig spannend. Die Frage ist, wird das auch im zweiten Spiel der Fall sein, des Achtelfinals? Am Samstag um 21 Uhr findet Deutschland gegen Dänemark statt. Da gibt es einen großen Favoriten aufs Weiterkommen. Das sind natürlich die Hausherren. Auch die Quoten zeigen auf. 1,60er Quoten auf Deutschland. Ist das eine klare Sache gegen Dänemark? Oder könnte es auch da ein bisschen knapper, enger und länger dauern und werden?
Also klare Sache ist es für mich auf dem Papier nicht, aus einem relativ einfachen Grund, dass sich die Dänen vom Spielstil, von ihrer Herangehensweise den Schweizern ähnlich sehen würde. Und wir haben ja im letzten Gruppenspiel gesehen, dass Deutschland gegen die Schweiz durchaus Probleme gehabt hat. Und ich glaube, sie treffen jetzt auf eine ähnliche Mannschaft. Dementsprechend glaube ich, dass, also die Dänen werden den Deutschen, glaube ich, mit ihrer strukturierten, auch mit ihrer physischen Art, glaube ich, Probleme bereiten können. Wichtiger Faktor möchte ich gleich ansprechen, den Dänen fehlt Hjulmand, gelb gesperrt, und das wird den Dänen sehr wehtun, denn Hjulmand nicht nur aufgrund seines sehr sehenswerten Treffers gegen die Engländer. Für mich ein sehr wichtiger Faktor in dem Spiel auf der Doppelsechs neben Højbjerg, derjenige, der oft auch ein bisschen da, sage ich mal, den etwas offensiveren Part gespielt hat, der oft auch aus der zweiten Reihe eben vorne sich mit eingeschalten hat, sehr laufstark. Also der Verlust wird den Dänen schmerzen, definitiv. Mal schauen, wie sie es auffangen. Aber Hjulmand und Højbjerg werden auch sehr gut eingespielt. Also das tut den Dänen weh. Und dann als zweiter Faktor, warum ich glaube, dass die Dänen es den Deutschen nicht ganz einfach machen werden könnten. Wir haben halt auch wieder die Thematik mit der Dreierkette, ähnlich wie gegen die Schweiz. Also von der Systematik ja eben auch ähnlich. Und gegen solche Mannschaften haben sich Wirtz und Musiala und Co. schon hin und wieder auch etwas schwerer getan. Nur, was ich da sagen muss, was mir da im Vergleich zur Schweiz ein bisschen, was das Pendel wieder Richtung Deutschland für mich ausschlagen lässt, die dänische Innenverteidigung, ja, die ist körperlich sehr, sehr stark, aber vielleicht etwas, wenn ich mir Westergaard oder so anschaue, vielleicht nicht immer so ganz beweglich. Und da glaube ich dann schon, dass eben die Wirtz, die Musialas, wenn sie da in die Halbräume reinkommen, wenn der Ball schnell läuft, dass die dann definitiv auch Probleme haben können. Also ja, für mich Deutschland auch der Favorit. Aber jetzt so ein ganz, ganz easy-peasy-Spiel aus deutscher Sicht sehe ich jetzt auf dem Papier noch nicht daherkommen.
Ich glaube auch, dass es schwierig wird und dass die Deutschen wieder ein bisschen Steine klopfen müssen und ja, viel den Ball haben werden und viel zirkulieren werden mit dem Ball und mit sich selbst auch, bis sie da die Lücken in der Defensive finden. Ich glaube, was den Deutschen hilft, ist tatsächlich das Spiel gegen die Schweiz. Das könnte so eine Generalprobe, so ein Blueprint werden vom Spiel an sich, wie der Gegner auftritt und dann auch, wie du es sie knacken musst und kannst. Also da konnten sie, glaube ich, schon mal üben. Das könnte ein ähnliches Spiel werden. Und deswegen könnte das Julian Nagelsmann und Co. auch in der Analyse des Spiels im Nachhinein betrachtet sehr, sehr helfen, dass sie diese Probe schon hatten gegen die Schweizer. Ich erwarte ein ähnliches Spiel. Die Dänen keinen Sieg bisher, Christian. Zwei Tore geschossen, aber auch keine Niederlage. Also mit drei Remis weitergekommen, da muss man natürlich an die Portugiesen denken. 2016, die so ja sogar den Titel gewannen. Ja, hat immer ein Geschmäckle, ne? Wenn eine Mannschaft weiterkommt, die nicht mal einen Sieg einfahren kann. Aber eben besiegt wurden sie auch nicht. Und das, ja, Faustpfand war wirklich die gute Arbeit gegen den Ball. Mit Ball, muss ich ehrlich sagen, war das enorm dünn der Dänen. Also für mich, obwohl sie weitergekommen sind, vielleicht die sportliche Enttäuschung spielerisch dieser Euro so ja, bisher. Die Belgier kann man natürlich da auch nennen, auch die Engländer. Wir werden über die Engländer gleich sprechen. Aber in diesem Zuge muss ich persönlich auch die Dänen nennen. Ich habe mir da spielerisch einfach mehr erwartet. Und ja, so gesehen, schwerer Gegner für Deutschland. Aber ich glaube, Deutschland ist die wirklich klar bessere Fußballmannschaft. Und das sollte doch reichen für die Deutschen.
Ja, ich möchte noch einen interessanten Aspekt vielleicht einwerfen. Die Dänen sind, es gibt ja gar nicht mal so viele Mannschaften, die wirklich mit, sage ich mal, zwei klassischen Stürmern spielen. Also in dem Fall mit Højlund und mit Wind. Und das führte dann dazu, dass Deutschland in der Viererkette, du hast dann hinten im Zentrum wirklich zwei gegen zwei. Und bei Deutschland ist ja auch durch die Sperre von Tah, der ja sicher fehlen wird, also kommt da ein bisschen Bewegung hinten rein. Also diese Automatismen, die Tah und Rüdiger jetzt über mehrere Spiele aufbauen konnten, die werden der deutschen Mannschaft fehlen. Bei Rüdiger ist ja auch noch ein kleines Fragezeichen. Aber selbst wenn nur unter Anführungszeichen Tah fehlen würde, dann ja, hast du halt einfach eine Konstellation, die du so unter Wettkampfbedingungen noch nicht so oft hattest. Und dann finde ich es schon spannend, einfach zu sehen, wie sie dann mit den zwei, sage ich mal, klassischen Stürmern der Dänen umgehen. Das nur noch so vielleicht als interessanter kleiner Nebenaspekt. Aber um dich nochmal aufzunehmen, ja, für mich ist Deutschland auch der Favorit. Und deshalb, was ich relativ interessant finde, für Deutschland über 1,5 Tore. Also Deutschland muss einfach nur mindestens zweimal treffen. Gibt es schon mal eine Quote von 1,8, was ich relativ interessant finde, denn wir haben es angesprochen, die Spielfreude der Deutschen war ja in vielen Phasen der Gruppenphase sehr deutlich zu sehen. Die Wirtz, die Musialas, die Gündogans, die sich da wunderbar positionieren. Dementsprechend finde ich das vielleicht schon mal so als erste Idee ganz interessant.
Ja, also am Ende muss ich sagen, ich zweifle wirklich nicht am Weiterkommen der Deutschen. Ich hätte mehr Zweifel bei dem einen oder anderen Gegner, aber die Dänen haben mich wirklich spielerisch so enttäuscht, dass ich irgendwie, ja, nicht das Gefühl habe, dass Deutschland da straucheln wird. Vielleicht, ja, kleine Geduldsprobe, aber nochmal, sie konnten üben gegen die Schweiz. Das ist, glaube ich, sehr, sehr positiv. Und dann, ja, wäre das, alles andere wäre eine riesige Enttäuschung, Überraschung, dass Deutschland da schon im Achtelfinale bei der Heim-EM scheitert. Das sehe ich nicht. Ich glaube, sie kommen weiter. Sie sind, wie gesagt, auch der klare Favorit mit 1,60er Quoten im Dreiweg. 6er Quoten auf die Dänen heißt natürlich super gutes Value, wenn man ein bisschen ins Risiko gehen will und sagen will, ich decke die anderen beiden Aspekte oder Ausgänge ab, ne, das Remis oder eben den Auswärtssieg sozusagen der Dänen. Die doppelte Chance auf Dänemark ist super lukrativ. Allein, ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Ich glaube auch nicht an die Verlängerung, denn sie hatten, wie gesagt, ihre kleine Feuerprobe gegen den unbequemen Gegner jetzt in der Schweiz. Ich glaube, sie kommen weiter und ich gehe sogar so weit, ich gehe aufs Handicap, Christian, denn die Quote spricht mich enorm an. 2,75 gibt es da beim einen oder anderen Wettanbieter für einen, du hast es schon angesprochen, 2-0 der Deutschen zum Beispiel, denn du hast ja auch gesagt, over 1,5 Deutschland heißt, 2 Tore schießen sie, dann können sie auch 2-0 gewinnen, vielleicht kassieren sie 1, dann gewinnen sie 3-1, aber ich finde die Handicap-Quote gut und ich glaube an Deutschland und ans Weiterkommen, trotz Schwächung, ne, die Abwehr könnte ja wirklich auch, beide Innenverteidigerpärchen könnten fehlen, das könnte eine Schwächung sein, aber die Dänen haben mich offensiv so wenig überzeugt, Deutschland macht das, kommt weiter.
Mhm. Ich werfe auch noch was ein, vielleicht für die etwas mutigeren. Sollte Deutschland in beiden Hälften treffen, also zumindest ein Tor, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte, also da könnten am Ende ja auch schon 2 deutsche Tore reichen, sozusagen, wenn die richtig aufgeteilt sind, dann sind wir auch bei einer Quote von 2,7, auch etwas, was vielleicht ganz interessant sein könnte.
Gut, dann glauben wir auch hier beide an die gleiche Mannschaft. Schauen wir mal aufs nächste Spiel. Wir haben über ein sportliches Sorgenkind gesprochen. Bei den Dänen, das trifft mehr als auf jede andere Mannschaft, glaube ich, auf die Engländer zu, die sich ja wirklich durch die Gruppenphase gewürgt haben. Das war sehr, sehr unansehnlich, sehr, sehr bieder, sehr uninspiriert. Es hat aber gereicht, um die Gruppe sogar zu gewinnen. Southgate-Fußball, wie er fast schon im Buche steht, ja, selbst die Engländer selbst sind sehr, sehr enttäuscht. Auf Social Media liest man da ja nichts Gutes über sie, aber sie hatten wirklich wieder, wie ich finde, großes Glück jetzt bei der Zulosung oder bei dem Gegner, den sie bekommen haben im Achtelfinale. Sie treffen auf die Slowakei und sind dementsprechend wieder der große Favorit. Vielleicht gibt es wieder eine biedere Darbietung, aber es könnte wieder reichen, um in die nächste Runde einzuziehen, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn man die Engländer jetzt dreimal so gesehen hat, dann glaube ich, können wir uns relativ stark darauf verlassen, dass sie gerade in der K.O.-Phase jetzt das Southgate nicht von dieser Herangehensweise weggehen wird. Also ich erwarte die Engländer vom Auftreten, von ihrer, ja, von der Idee, die sie verfolgen wollen, die Idee, die ja sehr viele in Frage stellen, erst einmal einfach 1:1 genau weiter so. Also das wird defensiv wieder ziemlich stabil sein. Und ich sehe da kein Feuerwerk jetzt auf uns zukommen. Gerade, wie gesagt, allein deshalb, dass wir jetzt in der K.O.-Phase sind. Und dementsprechend, ja, sind die Engländer logischerweise in dieser Konstellation auch ganz klar der Favorit. Bei all den Problemen, die man ja zu Recht ansprechen kann. Ich finde, weil ja sehr viel negativ über die Engländer geredet wird, was ich auch nachvollziehen kann, um mal vielleicht was Positives einzuwerfen. Also sie sind wieder schwer zu knacken, sie sind einfach in der letzten Reihe körperlich sehr präsent. Sie haben einfach durch diese vorsichtige Herangehensweise von Southgate mit Rice auch einen allein auf der Sechs, der das allein schon sehr gut abdecken könnte, hatte dann immer noch einen Partner an seiner Seite. Da ist das große Fragezeichen, wer das dann sein wird. Da hat Southgate ja schon einiges ausprobiert, aber allein eben diese strukturierte, vorsichtige Herangehensweise wird sie halt wieder sehr, sehr, sehr schwer zu knacken, wird dazu führen, dass sie schwer zu knacken sind, gerade für die Slowaken. Und deshalb sehe ich so mal schon als erstes vielleicht ganz interessant, England gewinnt das Spiel einfach 0 nach 90 Minuten. Das könnte eben auch ein 1-0 sein, wenn es vielleicht etwas spektakulär unter Anführungszeichen wird, können es ja auch ein 2-0 sein. Und dafür gibt es zum Beispiel schon mal eine Zweierquote als nur eine 1,95. Ich glaube, in dem Rhythmus, in dem Modus könnten die Engländer genauso weitermachen.
Das ist jetzt kein bahnbrechender Tipp, aber ich habe auch keinen anderen auf dem Zettel. Ohne Absprache. Ich habe es eigentlich das Gleiche gedacht. 1-0 oder 2-0 England. Und mir die Quoten angeguckt und auch da mir selbst rausgesucht, eine 1,90, 95, je nach Wettanbieter, auf das 0 der Engländer. Das ist auch die Wette, die ich hier auf dem Zettel habe. Ich habe die Slowaken natürlich jetzt gestern gesehen gegen Rumänien, haben kein schlechtes Spiel gemacht, sind, finde ich, verdient, wirklich verdient ins Achtelfinale gekommen. Da gibt es ja Stimmen, die sagen, England hat sich's etwas weniger verdient, Dänemark auch nicht. Ich finde, die Slowaken haben sich's verdient, auch wenn sie ja nur 4 Punkte hatten, ne, weil jetzt auch nicht die bahnbrechende Ausbeute. Aber ja, ich habe sie, wie gesagt, gestern im Spiel gesehen. Ich fand das gut, was sie gemacht haben. Aber offensiv war es jetzt auch nicht so inspiriert. Ne? Sie kamen vor allem in der ersten Halbzeit viel über Flanken. Die waren teilweise richtig gut reingezogen. So haben sie auch ihr Tor geschossen über die Flanke und dann Kopfball. Aber ich glaube, da werden die Engländer nochmal schwerer zu knacken sein. Und ansonsten war die Slowakei offensiv jetzt auch nicht so inspiriert, dass du irgendwie das Gefühl hast, die können die Engländer unbedingt knacken. Denn du hast es völlig richtig angesprochen, wie solide sie stehen, wie gut sie trotzdem gegen den Ball strukturiert sind und dann auch vor allem im Mittelfeld schon so viel ersticken. Die Gegner kommen ja wirklich kaum irgendwie vor den 16er, geschweige denn in den 16er. Die Serben hatten ja auch eine gute Leistung im ersten Spiel abgeliefert und hatten, glaube ich, einen Torschuss aus dem 16er und der war aus 14 oder 15 Metern, also auch ein Weitschuss quasi. Du hast gegen England einfach so Probleme, dich irgendwie vors Tor zu spielen, geschweige denn im 16er eine große oder gute Chance zu haben. Das musst du loben, das musst du auch irgendwo honorieren und das musst du bei diesem Spiel mit einkalkulieren. Deswegen bin ich bei dir. Ich glaube, die Engländer spielen zu null und den einen vorne haben sie halt mindestens im Petto. Ich glaube, einmal wird vielleicht Harry Kane richtig stehen oder Phil Foden mal einen Geistesblitz haben. Und dann sind wir hier wirklich vielleicht sogar tatsächlich beim Ergebnistipp von 1-0 für England. Vielleicht schießen sie einen Konter hinten raus und machen nochmal das zweite in der 87. wenn die Slowakei alles aufmacht. Aber ich glaube, auch England wird ins Viertelfinale einziehen. Alles andere wäre eine große, faustdicke Überraschung. So schwach sie bisher waren. Gut, da sind wir dann auf dem gleichen Dampfer, wie ich sehe. Wie ist das beim vierten Spiel, beim letzten Spiel in unserer Besprechung? Sonntagabend 21 Uhr, wieder ein großer Favorit in Spanien gegen einen großen Underdog in Georgien. Aber im Gegensatz zu dem einen oder anderen Team haben die Georgier, glaube ich, schon die Herzen der neutralen Fans erobert. Ja, und die Spanier sind vielleicht sogar die beste Mannschaft bisher im Turnier. Zumindest tabellarisch-mathematisch, denn sie sind die einzige Mannschaft, die alle 3 Spiele gewonnen hat. Aber auch die Art und Weise hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Also Spanien-Georgien ist zum einen ein attraktives Spiel, weil beide Mannschaften, glaube ich, schön Vollgas geben können. Aber auch hier hast du einen glasklaren Favoriten in den Spaniern. Wie ist dein Gefühl bei Spanien-Georgien?
Ja, klar, ganz klar. Aber ich würde wirklich gerne mit den Georgiern anfangen. Einfach aufgrund dieser Energie, die sie wirklich in allen 3 Spielen gezeigt haben. Also für mich sind bei dieser EM bisher, wenn man jetzt, also wenn man in Relation setzen zwischen was die Mannschaften sozusagen an Qualität haben und dem, was sie dann, wie sie auftreten von der Energie her, sind 2 Mannschaften herausragend. Das sind für mich die Georgier und die Rumänen. Die haben mich in allen 3 Spielen einfach mit ihrer Energie überzeugt und auch mitgerissen. Und wenn wir uns die georgische Gruppenphase anschauen, das hätte ja im ersten Spiel gegen die Türkei schon klappen können. Es war wahnsinnig eng, spektakulär. Dann im zweiten Spiel hätten sie auch gegen die Tschechen hinten raus auch noch den Sieg holen können, quasi durch diese riesen Konterchance. Und dann gegen diese portugiesische Mannschaft. Ja, die Portugiesen haben viele geschont, aber trotzdem musst du die dann auch erstmal schlagen. Und deshalb möchte ich einfach mal anfangen. Riesenrespekt an die Georgier. Ich liebe diese energetische Spielweise und ich finde diese Achse einfach herausragend. Sie haben mit Mamardashvili mit den stärksten Torhüter des Turniers, für mich bisher mit Donnarumma. Und dann haben sie vorne drin mit Kvaratskhelia, der jetzt auch aufgewacht ist oder der sich, glaube ich, diesen Rucksack von den Schultern mit diesen wichtigen 1-0 von dem befreit hat. Und Mikau Tadze, einfach 2 extrem gefährliche Angreifer. Dazu eben eine leidenschaftliche Truppe, eine Mannschaft, die im Kollektiv funktioniert, die über die Körperlichkeit, die über die Athletik kommt. Deswegen, ich möchte einfach mal damit anfangen, weil ich finde, das sind die schönen Geschichten so einer EM, wenn eben genau die Mannschaften, die wenigsten auf dem Zettel haben, wie ich finde jetzt auch das, was du vorhin für die Slowaken gesagt hast, gilt für mich auch komplett für die Georgier. Die sind für mich völlig zu Recht im Achtelfinale.
Absolut, ja. Bin ich voll bei dir. Vor allem könnten sich, glaube ich, die Engländer und denen von dieser energetischen Leistung von dieser Art und Weise ein bisschen eine Scheibe abschneiden, ne? Ein bisschen mehr Leidenschaft, mehr Enthusiasmus würde, glaube ich, auch den Engländern gut tun. Ist definitiv was Wunderbares bei den Georgiern. Bin ich voll bei dir und bei den Rumänen natürlich auch. Ja, das macht es ein bisschen vielleicht spannender, weil wir sagen, Georgien, ne, spielt auch mit, spielt auch nach vorne, traut sich auch was zu, mauert nicht nur, sondern ist da im Umschaltspiel mit guten, schnellen dribbelstarken Spielern, ja, da ist ihnen auch was zuzutrauen. Sie haben also auch Offensivwaffen, sie werden alles reinhauen. Das spricht ein bisschen für sie. Komischerweise, die Quoten sprechen 0,0 für sie. Also 1,20er Quoten auf Spanien, will ich nur mal erwähnen, und 15er Quoten auf Georgien ist schon bemerkenswert.
Da kann man mal von einer deutlichen Favoritenrolle sprechen, oder?
Absolut. Und da kann man auch von gutem Value sprechen, wenn man ehrlich ist. Also im Schnitt 15 heißt, der ein oder andere Wettanbieter hat auch höhere Quoten. Ne? Das wechselt dann stark. Also ich glaube, es gibt Wettanbieter, die haben auch 16 oder 17er Quoten. Könnt ihr übrigens auf der Wettbasis, gibt es auch ein Tool, damit könnt ihr auf wettbasis.com Quotenvergleiche anstellen. Also sei euch auch mal ans Herz gelegt. Aber unabhängig davon, die Quote, worauf ich hinaus will, ist ein brutales Value, um vielleicht diejenigen anzusprechen, die sagen, ey, ich traue diesen Georgiern was zu, die haben mich überrascht, die vielleicht auch an die WM zurückdenken, da waren die Spanier riesiger Favorit gegen Marokko, da gab es in Marokko einen monströs großen Underdog, der ja auch zum ersten Mal überhaupt da so weit vorgestoßen ist und eben die Spanier rausgeschmissen hat, hätte ihnen so auch keiner zugetraut. Vielleicht schreibt Georgien so ein bisschen die Marokko-Story fort. Wer daran glaubt, doppelte Chance X2, also unentschieden nach 90 Minuten oder Georgien gewinnt, bis zu 5er-Quote in der Spitze. Christian, kann Georgien das neue Marokko werden bei der EM?
Weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich möchte nur noch kleine Vorgeschichte vielleicht zu diesen so eindeutigen Quoten. Die Spanier und die Georgien sind sich vor wenigen Monaten in der EM-Quali gegenübergestanden und das Spiel wurde in Georgien ausgetragen und die Spanier haben es 7:1 gewonnen. Das nur mal, also ich bin kein Freund davon, es ist jetzt schon fast ein Jahr her, also da ist so viel passiert in der Zwischenzeit und ich finde, die Georgier eben präsentieren sich jetzt auch ganz anders. Das nur mal für den Hinterkopf. Ich glaube, das ist vielleicht auch für die Wettanbieter, war das dann auch im Vorfeld ganz interessant. Also ich fange mal an als erstes, du hast das angesprochen, die Georgier, sie sind mutig. Ich glaube, die Georgier wissen auch, dass wenn sie sich nur 90 Minuten gegen dieses so spielstarken Spanier hinten reinstellen, dann wird es nichts werden. Und dementsprechend habe ich ein Gefühl, dass in dem Tor, dass wir in dem Spiel einige Tore sehen könnten. Ausgehend davon, dass die Spanier allein die Qualität haben, sozusagen, das haben sie jetzt in der Gruppenphase mehr als eindrucksvoll bewiesen, dass sie jeden Gegner bespielen können, egal ob der tief steht oder egal ob der sie versucht, übers Pressing sozusagen vor Probleme zu stellen. Also allein die Spanier sind eine Offensivgarantie. Dazu eben im Reingewürfelt diese mutigen Georgier, die immer wieder, glaube ich, ihre Momente suchen werden. Und ich habe mir da mal als erstes rausgesucht, wenn ihr es spannend findet, dass einfach mehr als 2,5 Tore fallen. Also einfach nur drei Tore im Spiel. Ganz egal, wer die macht, ob das ein 3-0 der Spanier ist, ein 2-1 der Spanier. Also einfach mindestens drei Tore. Da bekommt man schon mal um die 1,7. Klar, das ist jetzt nicht die Riesenquote, aber wie gesagt, ich kann mir echt gut vorstellen, dass wir in dem Spiel einfach einige Tore zu sehen bekommen.
Und wer auf die Favoritenrolle geht und glaubt, die Spanier gewinnen das und will das kombinieren, Spanien siegt und über 2,5 Tore, Zweierquoten. Kann man sich auch schon mal notieren, ist nämlich der Tipp, den ich mir auf dem Zettel ja eben notiert hatte, den ich mir aufgeschrieben habe als spannenden Tipp, weil die Zweierquoten, die sprechen mich immer an, das wissen diejenigen, die hier regelmäßig einschalten, sobald die Zwei vorne ist, dann kitzelt es mich ein bisschen, das finde ich einfach irgendwie ja lukrativ und die Spanier sind ja trotzdem der klare Favorit. Das zeigt auch übrigens ja die letzten vier Spiele, denn sie haben jetzt, du hast es kurz angesprochen, sowohl in der Euro-Quali als auch in der WM-Quali davor gegeneinander gespielt. Alle vier Spiele gewannen die Spanier. Die letzten drei Spiele jeweils mit Handicap. Das war ein 3-1 in Spanien. Das besagte 7-1, das du angesprochen hast, in Georgien. Davor gab es in der WM-Quali ein 4-0. Das war im September 2021. Das schwerste Spiel, daran erinnere ich mich sehr gut, war im März 2021, WM-Quali in Georgien. Da schoss Dani Olmo in der 93. Minute das 2-1 durch einen Schuss in den Winkel. Da hatten sie richtig Probleme. Die anderen drei Spiele waren eng, waren nicht eng, waren klar. Klar ist für mich, dass Spanien weiterkommt, aber du hast es angesprochen, vielleicht sehen wir ein Tor der Georgier, kann ich mir gut vorstellen. Ein paar Törchen sollten fallen, weil einfach zwei offensive Teams oder zumindest zwei mutige Teams mit durchaus offensivem Ansatz aufeinandertreffen. Und deswegen ist das, muss ich ehrlich sagen, wenn ich so die vier Spiele, die wir besprochen haben, Revue passieren lasse, die Paarung aus neutraler Sicht, auf die ich mich am meisten freue, weil ich einfach glaube, sportlich könnte das am interessantesten werden. Die anderen drei Spiele wären vielleicht gerade mit Blick auf England, Slowakei, vielleicht ein bisschen biederer. Also ich freue mich sehr auf Spanien, Georgien.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich möchte vielleicht eins noch in die Runde reinwerfen. Du hast das jetzt ja auch schon auch angesprochen. Ich traue den Georgiern auch, egal wie das Spiel läuft, selbst wenn die Spanier, würde mich auch nicht überraschen, wenn die Spanier dann relativ bald das Ganze in ihre Richtung ziehen, wenn sie 2-0 führen, womöglich sogar 3-0. Aber ich glaube, die Georgier sind eine Mannschaft, die weiterspielen würde, die auf einfach von der Energie her sich auch von sowas nicht sozusagen niederdrücken lassen würde. Und deshalb vielleicht ganz interessant, einfach beide treffen. Also nicht nur die Spanier treffen, sondern einfach auch die Georgier. Und wenn es ein spätes Tor ist, weil sie einfach nochmal sozusagen ihren Stolz auch darlegen wollten. Und für beide Treffen bekommen wir Quoten rund um die 2,5. Also ein einziges georgisches Tor, vielleicht aus einem Umschaltmoment, vielleicht aus einem genialen Moment von Kvaratskhelia, wie auch immer. Und dazu eben noch ein Tor von Spanien, von dem wir ja fest ausgehen, könnte vielleicht auch eine interessante Variante sein.
Absolut, absolut. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die vier Spiele im Kasten. Das waren die beiden am Samstag und beiden am Sonntag, die Achtelfinals. Wir haben auch, was ich so rausgehört habe, die gleichen vier Tipps dann ins Viertelfinale getippt. Bei Schweiz, Italien waren wir uns einig, wird sehr, sehr eng. Verlängerung, Elfmeterschießen sehr gut möglich, aber wir neigen beide zu den Italienern, die sich da durchsetzen. Wir hatten beide den Deutschland-Sieg, wir hatten beide den knappen, wahrscheinlich 1-0 England-Sieg und wir hatten beide den Spanien-Sieg. Also Italien, Deutschland, England, Spanien sind unsere vier Viertelfinalisten. Christian, jetzt müssen wir oder dürfen wir abschließend kurz auf die anderen Paarungen blicken, denn ich werde sie am Sonntag ausführlich mit Julius Eid besprechen. Der ist dann wieder zurück aus seinem Exodus sozusagen oder aus seiner kleinen Pause, weil er eben beschäftigt war. Du wirst am Sonntag leider, leider nicht dabei sein können, aber ich will ja trotzdem abschließend deine Expertise hören. Wer wird noch ins Viertelfinale einziehen? Frankreich, Belgien, was ist dein Tipp, dein Gefühl, wie geht's aus?
Also da habe ich ein ganz klares Gefühl. Ja, ich weiß, die Franzosen haben sich in der Gruppenphase nicht mit Ruhm beklettert. Die Franzosen waren auch noch ziemlich abwartend. Aber ich, für mich, wenn es eine Mannschaft in dem Turnier gibt, für die das Turnier wirklich erst in der K.O.-Phase losgeht, dann sind es die Franzosen. Und deshalb für mich in dem Duell, das groß klingt, logischerweise freue ich mich drauf, aber da die Belgier jetzt auch, ich finde, die Belgier haben mich in den ersten zwei Gruppenspielen, haben sie mir gefallen, auch mit ihren spielerischen Ansätzen jetzt gegen die Ukraine, fand ich, war der Stecker ein bisschen gezogen, gab auch ein bisschen schlechte Stimmung nach dem Spiel mit den Fans. Also für mich in dem Spiel ganz klar die Franzosen favorisiert. Wahrscheinlich auch kein Feuerwerk, aber Sieg Frankreich nach 90 Minuten für mich absolut vorstellbar.
Belgier ja auch eine der Enttäuschungen, trotz Achtelfinaleinzug dieser EM. Von daher wäre das, glaube ich, auch folgerichtig, wenn sie da ausscheiden. Aber mehr will ich nicht vorwegnehmen, denn wie gesagt, ich bespreche die Spiele mit Julius am Sonntag, die anderen vier. Gut, dann gehen wir über Portugal-Slowenien, das Montagabendspiel. Wie ist da dein Tipp?
Spannend. Ich finde, du hast ja die Gruppe vorhin angesprochen mit England und Dänemark. Ich finde, die Slowenen, die haben auch einfach keines dieser drei Spiele verloren. Ja, jetzt kann man sagen, sie haben auch keines gewonnen. Aber ich finde, als Slowenien in der Gruppe mit England, mit Dänemark, mit den Serben, ist das eine sehr, sehr, sehr respektable Leistung. Deswegen finde ich es schön, dass sie diese Chance jetzt kriegen gegen wieder einen Großen. Für mich sind die Portugiesen favorisiert, klar. Aber was ich mir da gut vorstellen kann, ich glaube, da werden wir nicht viele Tore zu sehen kriegen. Die Portugiesen spielen auch relativ strukturiert. Die Slowenen haben das ja wunderbar gegen die Engländer im letzten Gruppenspiel bewiesen, dass sie auch gegen große Namen, dass sie einfach sicher stehen in ihrem 4-4-2, gut verschieben, da eine gute Systematik gefunden haben. Deswegen für mich, ja, Portugal kommt weiter, aber ich könnte mir vorstellen, relativ knapp.
Relativ knapp, dann gucken wir rüber auf den Dienstag. Rumänien, eine der großen Überraschungen, vor allem weil sie eben ihre Gruppe sogar gewinnen könnten, gegen die Niederlande, eine der wahrscheinlich auch Enttäuschungen trotz Weiterkommen, denn nur auf Rang 3 als einer der besten Gruppen Dritten weiterkommen, war schon enttäuschend für die Niederländer. Der Auftritt gegen Österreich war auch ein bisschen enttäuschend. Also da ist, glaube ich, die Stimmung nicht ganz so gut wie in Rumänien. Trotzdem sind sie der Favorit. Wen hast du auf dem Zettel? Rumänien, Niederlande. Wer kommt weiter?
Ja, also ich fange mal so an. Ich finde das von den Niederländern gar nicht enttäuschend, denn ich finde, wenn wir uns die Gruppe jetzt na im Nachhinein anschauen, diese Frankreich-Österreich-Niederlande-Gruppe war eine sehr, 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 sehr hoch qualitativer. Und klar, wenn du jetzt sagst, du bist nur Gruppendritter geworden, aber sie haben gegen die Franzosen dagegen gehalten, haben nicht verloren. Also ich sehe die Niederländer gar nicht so negativ, aber ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel, denn ich habe es ja schon angerissen, die Rumänen haben mich komplett überzeugt mit ihrer energetischen Vorstellung. Ich glaube auch, dass sie genauso weitermachen. Ich glaube nicht, dass die Rumänen jetzt plötzlich, nur weil sie in der K.O.-Phase sind, anfangen auf Vorsicht umzuschalten. Ich glaube, dass sie es versuchen werden, auch weiter über ihren Rhythmus zu bespielen. Die Niederländer sind auch eine Mannschaft, die gerne dann, wenn sie in so ein offenes Spiel reingezogen wird, dieses offene Spiel dann auch annimmt. Also da kann ich mir auch sehr gut Tore vorstellen, in beide Richtungen. Und ich finde es halt einfach, ja, die Niederlande sind favorisiert, aber ich muss sagen, ich traue den Rumänen echt einiges zu. Und da gibt es echt interessante Quotenrichtungen, auch einfach unentschieden nach 90 Minuten. Also vielleicht geht es in die Verlängerung, selbst wenn es die Niederländer dann machen. Aber ich glaube, die Rumänen werden den Niederländern sehr Paroli bieten.
Bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich vor Ort sein werde. In München ist das Spiel. Noch habe ich keine Tickets, aber ich arbeite dran. Gleich hier, wenn wir die Folge im Kasten haben, arbeite ich weiter dran. Freue mich auch sehr auf das Spiel, ob vorm Fernseher oder im Stadion, und bin auch sehr, sehr gespannt auf diese Paarung. Eine sehr spannende auf jeden Fall. Vielleicht so spannend, wie du sagst, mit einer Verlängerung. Wird es denn auch bei Österreich-Türkei spannend? Zwei Mannschaften, die uns, glaube ich, schon große Freude gemacht haben in dieser Vorrunde und die jetzt im Achtelfinale aufeinandertreffen. Wie ist dein Gefühl bei Österreich gegen Türkei?
Ja, freue ich mich auch sehr. Die Österreicher, glaube ich, mehr als zu Recht, dass jetzt sehr über sie gesprochen wird. Nicht nur, weil sie diese Gruppe als Erster abgeschlossen haben. Es wäre für mich da genau dasselbe gewesen, wenn sie jetzt, wenn die Franzosen ihr Polenspiel gewonnen hätten, dann wäre es ja nur Platz 2 gewesen. Aber einfach die Herangehensweise der Österreicher überzeugt mich total. Es ist eine Mannschaft, die genau weiß, was sie zu tun hat, wo ich das Gefühl habe, jeder Spieler kennt seine Rolle, ist für mich mit die athletisch stärkste Mannschaft des Turniers. Und das ist für mich bei einem großen Turnier immer ein wichtiger Faktor. Dementsprechend, ich traue den Österreichern sehr, sehr viel zu, auch wenn wir uns jetzt den Baum eben anschauen, in dem sie gelandet sind. Und ich muss sagen, ich habe einen Wermutstropfen bei diesem Spiel, und das ist, dass Calhanoglu durch die gelbe Karte, die er gegen die Georgier kassiert hat, jetzt fehlen wird, gegen die Österreicher. Das ist, glaube ich, nicht, also ich finde es sehr schade, weil es ist ein entscheidendes Spiel und ich hätte immer gerne die besten Spieler in den entscheidenden Spielen nicht dabei. Deswegen das zum einen, aber zum anderen glaube ich auch, dass es ein großes sportliches Problem für die Türken sein wird, denn Calhanoglu ist der mit Abstand wichtigste Spieler dieser Mannschaft. Und dementsprechend, mein Pendel wäre da auch schon mit Calhanoglu leicht Richtung Österreich ausgefallen. Jetzt ohne Calhanoglu, muss ich sagen, geht es eindeutig für mich Richtung Österreich und kann ich mir auch gut vorstellen mit dem Sieg nach 90 Minuten für die Österreicher.
Und sie sind ja auf der vermeintlich leichteren Turnierbaumhälfte. Es ist so der allgemeine Tenor, den ich so wahrgenommen habe. Also wer weiß, vielleicht ist ja wirklich nicht mal im Viertelfinale Endstation für die Österreicher. Da könnten sie ein bisschen weitergehen. Da sind wir sehr, sehr gespannt. Also ich habe mir notiert, du tippst auf die Franzosen, auf die Portugiesen. Niederlande, Rumänien, pardon, Niederlande, Rumänien wird ein bisschen eng. Vielleicht setzen sich die Holländer durch, vielleicht auch die Rumänen. Das lassen wir mal offen bei deinem Tipp. Und dann hast du die Österreicher auf dem Zettel. Das wäre dann also quasi dein Viertelfinale. Wären auf jeden Fall spannende Viertelfinals, denn wir würden beispielsweise Deutschland-Spanien im Viertelfinale bekommen. Huiuiui, sage ich dann immer. Und ich glaube, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, Italien-England
Ja, und Frankreich-Portugal wäre auch möglich. Also
wäre auch
so viel
möglich.
zum Thema. Also ich finde, es gibt ja im Achtelfinale jetzt schon einige sehr, sehr spannende Konstellationen. Aber ich glaube, uns allen war klar, dass spätestens ab dem Viertelfinale wird es ein paar Mal knallen, allein von den Namen her. Und ja, dementsprechend glaube ich, da können wir uns noch auf viele, viele tolle Spiele freuen.
Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber, definitiv. Ja, mir bleibt abschließend ein großes Dank an dich zu sagen, Christian. Das war unsere letzte gemeinsame Folge, wo du mein Co-Host warst. Hat super viel Spaß gemacht. Gerne wieder in nächster Zeit. Ja, an dieser Stelle ein großes Danke also an dich. Und mir bleibt nochmal der Hinweis zu sagen, den ihr natürlich kennt, in Deutschland sind Sportwetten für Personen unter 18 Jahren nicht erlaubt. Ihr müsst bitte Sportwetten als Unterhaltung ansehen, genauso wie natürlich unseren Podcast. Nichtsdestotrotz ist Spielsucht bei Sportwetten eine reelle große Gefahr und darf keinesfalls ja, unterschätzt werden. Wenn ihr an Spielsucht leidet oder ein Familienangehöriger von euch, bitte sucht euch Hilfe, unter anderem auf www.check-dein-spiel.de könnt. ihr euch Hilfe suchen, dann gibt es auch eine Telefonnummer, eine telefonische Beratung. Also nehmt bitte das Thema Spielsucht nicht auf die leichte Schulter. Das ist der eine Hinweis. Der andere natürlich, schaut mal auf der Wettbasis vorbei, wettbasis.com. Da findet ihr auch die ganzen Vorberichte, ne, Analysen, Tipps in Artikelform zu den Spielen, die wir jetzt besprochen haben. Und auf YouTube gibt es auch das Videoformat Beidfüßig, das euch auch bei der EM begleitet. Auch da gibt es Vorschauen mit Experten zu den Achtelfinals und auch zur Copa America findet ihr übrigens Inhalte. Also schaut gerne mal auf Wettbasis oder auf YouTube vorbei und hört bitte gerne am Sonntag wieder rein. Dann besprechen Julius Eid und ich den zweiten Teil des Achtelfinales. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.